Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Dafür begrüße ich heute in unserem Strategieinterview Rainer Koppitz, CEO und Co-Founder der KATEK Group. Die KATEK vereint Champions aus allen Bereichen der Elektronikwertschöpfungskette zu einer starken Einheit. Gestartet seid ihr 2018 und schmiedet nun systematisch den neuen europäischen Marktführer in einem sehr fragmentierten Anbietermarkt für B2B-Kunden. Im Mai 2021 habt ihr noch ein erfolgreiches Börsendebüt hingelegt mit einem Plus von 34% über dem Emissionspreis an der Frankfurter Wertpapierbörse. Und vor einem Monat habt ihr eure Umsatzprognose auf über 635 Millionen Euro erhöht. Also eine echte Erfolgsgeschichte in diesen doch sehr unsicheren Zeiten. Von daher sage ich ganz herzlich willkommen, Rainer, in unserem Podcast.
Servus Christian und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Rainer, stell dich nochmal ganz kurz vor. Du sitzt in München, ich heute in Düsseldorf. Aber die Leute wollen ja auch mal wissen, wo kommst du so her? Was ist ein bisschen dein Background? Und ich habe das im Vorgespräch haben wir das gehabt und aber auch alles, was ich über dich gefunden habe, würde ich sagen, du kennst dich wirklich im IT- und Telekommunikationssektor aus, wie eigentlich kein zweiter, und blickst auf wirklich eine langjährige internationale Branchenerfahrung zurück. Du warst 2013 Mitglied des deutschen Boards der Siemens IT Solutions und Services. 2005 hast du dann einen kleinen Abstecher gemacht, ein kleines Side-Projekt, wenn ich das nennen darf. Nämlich du bist unter die Thriller-Autoren gegangen und hast deinen Wirtschaftskrimi geschrieben, Machtrausch. Sehr, sehr spannendes Thema, finde ich sehr, sehr schön. Habe ich auch schon geordert. Und wir verlinken das natürlich in den Shownotes, das gehört dazu. Bevor du dann 2006 dann Group Managing Director der Unify geworden bist, das ist früher Siemens Enterprise Communications gewesen, und ab 2009 Chief Sales Officer und Managing Director der Atos. Dann hattest du zwei Interim-Mandate bei Dell und der BT Group, bevor du dann 2016 als CEO bei der B2X Care Solutions angetreten bist. Und seit rund 4 Jahren bist du nun CEO an der Spitze der KATEK Group, die du auch an die Spitze in eurer Kategorie führen möchtest. Und dann sind wir auch schon bei der ersten Frage des heutigen Tages, denn ihr tragt ja euer Claim, Rainer, sagt ja Lead the Category. Und das ist, ja, ich würde mal sagen, auch eine sehr großspurige Positionierung, wenn du das erlaubst. Und tragt ihr damit nicht eigentlich sogar schon eure Strategie im Unternehmensclaim? Und warum hat euch das denn vielleicht auch geholfen?
Ja, ganz herzlichen Dank, Christian, für die Einleitung. Und du hast total recht. Als wir Januar 2019 so richtig gestartet sind mit der KATEK-Gruppe, da war das fast schon Größenwahn, dass wir uns den Claim Lead the Category gegeben haben. Und das war in gewisser Weise auch Absicht, denn es war von Anfang an als Nordstern gedacht für alle unsere Mitarbeiter. Also wir wollten wirklich mit einem Big Bang in den Markt eintreten und jeden von unseren Anspruch wissen lassen. Also insofern, das war also nicht ein Bug, sondern war ein Feature. Und wir haben uns das sehr, sehr gut überlegt zu einem Zeitpunkt, als wir, ich sage jetzt mal, noch klein und mickrig und hässlich waren, nämlich als wir die Gründung der KATEK SE damals beschlossen haben.
Ja, also mutiger Schritt, so in den Markt zu gehen, wenn man anfängt. Aber ich meine, den Anspruch zu formulieren, lässt dann auch aufhorchen. Vielleicht gibst du uns einfach mal so einen kleinen Einblick über euch, wo ihr jetzt heute genau mit eurem Unternehmen steht, jetzt auch nach Erhöhung der Umsatzprognose.
Wir sind gestartet damals, um in Europa einen der wirklichen Leader in dem Bereich Elektronik aufzubauen. Und das Ganze, das kam von der Beobachtung, dass wir gesagt haben, okay, wir haben unglaublich spannende europäische Industrien, Automotive, Maschinenbau, Robotik, Medizintechnik, unglaublich spannende Industrien, und alle brauchen Elektronik. Elektronik ist das Herz in all diesen Geräten und Systemen. Und Elektronik, das ist ja Hardware und Software. Elektronik heißt die Ermöglichung dessen, dass Geräte Informationen aufnehmen können mittels Sensorik aus der Umgebung, diese verarbeiten können, diese speichern können und dann mit anderen Geräten und Menschen kommunizieren können. Und all das macht die Elektronik möglich. Jetzt haben wir gesagt, die europäische Industrie braucht Partner im Elektronikbereich, die mit Ihnen gemeinsam in der Entwicklungsphase diese elektronischen, ich sage jetzt mal Module, diese elektronischen Funktionalitäten entwickeln, später dann die ersten Prototypen machen, dann dafür sorgen, dass man die richtigen Komponenten am Weltmarkt bekommt, diese Elektronik fertigen und vielleicht sogar auch schon ganze Geräte übernimmt in der Fertigung. So. Und ohne wirklich gute, stabile Elektronikpartner in Europa ist die europäische Industrie aus den gerade genannten wirklich wichtigen Branchen angewiesen auf asiatische und auf amerikanische Player, was zu einer sehr, sehr großen Abhängigkeit führen würde. Und die Idee war, diesen extrem fragmentierten Markt, den wir in Europa im Bereich Elektronik gesehen haben, und fragmentiert heißt, wir haben über 2000 Unternehmen in Europa gesehen, die meisten davon sehr, sehr klein, teilweise unter 10 Millionen Euro Umsatz, mit vielleicht 2 bis 3 Kunden, von denen man abhängig war, und dann Familiennachfolgeprobleme. Und wir haben gesagt, das können nicht die Partner sein für die großen deutschen Mittelständler, europäischen Konzerne zum Thema Elektronik. Wir brauchen in Europa mindestens 3 bis 5 Unternehmen in dem Sektor, wenn nicht mehr, die mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz machen in ganz Europa. Ansonsten werden wir dort ein echtes Problem gekommen. Und wir sind angetreten, um genau einer dieser Player zu sein. Und du hast es vorhin schon angesprochen, wir werden jetzt dieses Jahr auch bei über 635 Millionen Euro liegen. Das ist unsere aktuelle Guidance im Moment. Das heißt, wir sind mit Riesenschritten unterwegs, genau einen solchen Player in Europa aufzustellen.
Ja, sehr. Und ich sag mal, ne, dann kam Corona und das Lieferketten-Thema mit Bauteilen aus Asien. Ihr habt es ein bisschen vorausgesehen, aber ihr habt auch im Vorfeld einfach eine saubere Marktanalyse gemacht. Das ist das, was du, glaube ich, beschrieben hast, ne?
Absolut. Also das ist so, wir haben eine saubere Marktanalyse gemacht und haben letztendlich auch genau das Thema Supply Chain als Critical Issue, um Erfolg in dieser Branche zu haben, bereits Anfang 2019 vorausgesehen. Ich kann das insofern auch beweisen, als sozusagen auf der Gruppenebene der Mitarbeiter Nummer 2 nach mir war Christoph Antener, also unser globaler Einkaufschef. Okay. Das heißt also, bevor überhaupt wir auch den CFO an Bord hatten, bevor wir den Vertriebschef an Bord hatten, habe ich sozusagen vom Wettbewerb, es war übrigens eine Initiativbewerbung von jemandem vom Wettbewerber, der gesagt hat, ich höre, was ihr davor habt, Lead the Category, da will ich mitmachen.
Da bin ich dabei. Okay.
Da bin ich dabei. Und der ist zu uns gekommen als Mitarbeiter Nummer 2 und ohne den und seine Truppen, ohne den Fokus auf das Thema Supply Chain, wären wir nie im Leben so positiv durch die Krise bisher gekommen, immer mit Double-Digit-Wachstum jedes Jahr.
Sehr schön. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen eure Strategie erklären, ne? Also ihr seid klein gestartet, als kleines Unternehmen am Ende des Tages, in so großen Markt mit so einem großen Anspruch auch. Dann kam auch noch Corona, was euch im Zweifel jetzt natürlich auch ein bisschen in die Hände spielt, wenn jetzt die großen Player nach verlässlichen Supply Chain Partnern, da haben wir gerade drüber gesprochen. Aber wie seid ihr konkret vorgegangen? Habt ihr angefangen, erstmal einzukaufen auf dem Markt? Habt ihr geguckt, wo steht wer zur Verfügung? Also wie geht ihr da genau vor?
Wir sind von der Hypothese geleitet worden, dass dieser Markt komplett reif für die Konsolidierung ist. Wir sind auch von der Hypothese ausgegangen, dass wenn wir einen europäischen Leader oder das europäische Powerhouse, was unser Leitstern ist, in Elektronik aufbauen wollen, dass wir das nicht rein organisch machen können. Also selbst wenn wir noch so stark Marktanteile und Kunden gewinnen, dann dauert das 2-3 Jahrzehnte, um dahin zu kommen, wo wir glauben, dass unser Platz im Markt sein sollte. Aus dem Grund sind wir in einer dreistufigen M&A-Strategie vorgegangen. Neudeutsch würde man das Buy-and-Build-Strategie nennen. Also kurzum, in der ersten Phase haben wir alles im Elektronikbereich gekauft, was bei 3 nicht auf den Bäumen war. Also heißt auf gut Deutsch, wir haben am Anfang gesagt, wir müssen sehr, sehr schnell sichtbar im Markt werden. Und das wird man nur über Größe, sowohl bei den Kunden als auch in dem M&A-Markt, dass wir dann systematisch alles an Deals auf den Tisch bekommen und gucken können, was passt denn wirklich zu uns. Und natürlich auch sichtbar werden in Richtung der Supplier, also im Prinzip all der Firmen, von denen wir Komponenten einkaufen. Also Purchase Power heißt hier das Stichwort. Also Phase 1, ganz, ganz schnell die kritische Größe bekommen. Und wir hatten als kritische Größe definiert, wir müssen so schnell wie möglich, ich sag mal, an die 250 Millionen Euro kommen. So, dann war die zweite Phase. Und die zweite Phase war, wenn man von den wirklich signifikanten Kunden der Partner sein will, dann kann man sich nicht auf die Position zurückziehen, pass mal auf, ihr entwickelt die Elektronik und wenn dann im Prinzip irgendwann alles fertig ist, dann sind wir gerne derjenige, der die Elektronik für euch fertigt. Sondern wir haben gesagt, wir müssen die gesamte Value Chain, also die Wertschöpfungskette von Elektronik, aus einer Hand anbieten können, also One-Stop-Shopping. Mhm. Und das fängt an eben mit der Entwicklung oder dem Co-Development. Das heißt, sie brauchen wirklich gute Elektronikingenieure, Hardware und Software. Das geht in das Richtung Prototyping, wo man dem Wettbewerb 3 bis 5 Jahre voraus sind, weil man die Prototypen für die Entwicklungsabteilungen der namhaften Kunden macht. Das Sourcing der Materialien, die Elektronikfertigung, Komplettgerätefertigung, After-Sales-Service, Logistik, alles. Die komplette Value Chain. Und wir haben systematisch in dieser zweiten Phase Firmen zugekauft, die uns ermöglicht haben, in Europa diese komplette Wertschöpfungskette abzudecken. Ein Beispiel, wir haben Ende 2019 die B-Flex gekauft und die B-Flex ist eben spezialisiert auf dezentrale Prototyping Center, wo gemeinsam mit den Entwicklungsabteilungen diese Prototype-Typen entstehen, die man dann nutzen kann, um für die Serienproduktion genau zu planen, Design for Manufacture, Design for Cost, etc., etc. Und das hätten wir organisch nie entwickeln können. Also das ist ein ganz spezifisches, absolut wichtiges Know-how und das ist durch einen Zukauf passiert. So, das war die zweite Phase. Und dann ist die dritte Phase der Akquisitionsstrategie, in der sind wir aktuell. Die ruht auf 2 Pfeilern. Der erste Pfeiler ist, neben dieser Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette, eine geografische Expansion. Und zwar nicht geografische Expansion, um irgendwelche amerikanischen Kunden beispielsweise erobern zu können, sondern um die Local-for-Local-Strategie, die europäische Kunden immer mehr vertreten, in Zeiten von disruptiven Supply Chains, also denen zu sagen, okay, pass auf, ich bin nicht nur euer Partner in Europa, sondern wenn ihr für euer USA-Geschäft oder euer Nordamerika-Geschäft einen starken Partner braucht, dann sind wir das auch. Also es geht darum, den Footprint der europäischen Kunden zu folgen und sie dort zu bedienen, wo sie sind, weil wir ja bereits Renommee haben. Sie wissen, wir sind zuverlässig. Absolut. Sie wissen, wir sind innovativ. Also haben wir dadurch entsprechend einen Vorteil. Das heißt, wir haben jetzt gerade im August das Closing einer sehr, sehr spannenden kanadischen Company gehabt, die Firma Sigma Point. Da bin ich jetzt Ende Oktober wieder, um mit denen zu diskutieren, was die nächsten Steps sind. Und diese Firma Sigma Point zum Beispiel, die ist auch bereits Lieferant des Amerika-Geschäftes eines unserer 5 größten Kunden in Europa. Also genau sozusagen die Vollendung dieser Strategie und da wird jetzt mehr folgen. Also in Asien inklusive China, genauso wie in Nordamerika, wo wir uns gerade sehr, sehr konkret weitere Targets anschauen. Das ist die eine Säule der dritten Phase der Akquisitionsstrategie und die zweite Säule ist das Thema strategisches Outsourcing. Wir haben jetzt eine solche Größe und eine solche Reputation im europäischen Markt, dass wir der natürliche Partner sind, und wir haben natürlich auch dort bereits Referenzen für Industriekonzerne oder Mittelständler, die sagen, hoppla, ich mache immer noch Elektronik selber, weil das einfach bei uns historisch so gewachsen ist. Das macht aber gar keinen Sinn. Ich bin weder der Spezialist, noch beherrsche ich die Supply Chain. Das fliegt mir alles um die Ohren momentan in Zeiten knapper Materialien.
Und es ist viel zu teuer. Ja. Ja.
Und es ist viel zu teuer, exakt. Ja. Ihr habt Zugang zu den besten Quellen. Ihr könnt ganz anders verhandeln mit dem Einkaufsvolumen, was ihr habt. Ich übergebe euch das gesamte Thema Elektronik exklusiv für die nächsten Jahrzehnte. Und das wird dann, das ist dann nicht eine Kunden-Lieferanten-Beziehung, sondern eigentlich eine strategische Partnerschaft in dem Kernthema Elektronik. Und da haben wir in der Vergangenheit schon ein bisschen was gemacht. Das kurbeln wir gerade systematisch an und sind gerade dabei, auch exklusiv einen weiteren solchen großen strategischen Outsourcing-Deal in einem sehr, sehr interessanten Branchenumfeld zu verhandeln. Und da wird mal weiteres kommen. Das ist im Prinzip die ganz, ganz wesentliche Strategie im Bereich M&A. Und all das hat dazu geführt, dass ich würde sagen, wir kriegen in Europa jedes potenzielle Target, also jedes Mal, wenn irgendwelche Investorengruppen oder eine Familie darüber nachdenkt, zu verkaufen, dann landet das bei uns auf dem Tisch. Das sind teilweise 10, 15 Firmen jede Woche, die bei uns auf dem Tisch landen. Davon können Sie natürlich irgendwie 7 bis 8 nach der Überschrift aussortieren. Aber Sie haben dafür einen Dealflow, wie wir das nennen, den wir permanent matchen mit unseren Kriterien, der nicht versiegt.
Also ich würde mal sagen Rocket Start, ne? Oder Scaling par excellence, also wirklich vom Startup in so kurzer Zeit, was sind das jetzt, 5 Jahre, 6 Jahre, die ihr unterwegs seid?
Also,
ne?
Also ich sag mal, die Gründung der SE war im Januar 2019, Christian. Und ich sag mal, die Voraktivitäten, die sind allerdings das ganze Jahr 2018 inklusive Branding schon gelaufen.
Okay. Also wirklich Rocket Start, das ist, ich sag mal, eine Startup-Geschichte in einer ganz besonderen Art, weil ihr macht jetzt in dem Sinne nicht Software, die ihr einfach mal an irgendwelche Verbraucher verticken wollt, sondern ihr macht eigentlich ein sehr klassisches Geschäft, aber macht das anders. Und ja, vielleicht auch besser als der Wettbewerb heute.
Ja, absolut. Und wir sind auch auf diesem Weg sehr, sehr schnell, viel schneller. Also wir hatten ursprünglich mal gedacht, wir werden innerhalb von vielleicht 5 Jahren die Nummer 2 in Deutschland werden und vielleicht so unter die Top 5 in Europa kommen. Da haben wir gesagt, dann denken wir mal langsam über einen Börsengang für die Finanzierung des weiteren Wachstums nach. Wir waren schon Anfang 21 soweit, dass wir die Nummer 2 in Deutschland waren.
Also nach 2 Jahren.
Und nach 2 Jahren, dass wir die Nummer 2 in Deutschland waren. Das sagt übrigens noch viel mehr über diesen fragmentierten Markt als über unsere Brillanz und Geschwindigkeit aus. Wenn man also so schnell die Nummer 2 in so einem interessanten Markt werden kann, dann sagt das was. Und wir sind jetzt aktuell auch die Nummer 3 in Europa bereits, hinter Zollner und der börsennotierten skandinavischen Scanfil-Gruppe. Und nach wie vor gibt's aber nur eine einzige Company, nämlich Zollner, die übrigens auch in Bayern sitzt, die über 1 Milliarde Euro Umsatz hat. Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, unser nächster Schritt wird sein, die Umsatzmilliarde zu überschreiten. Und das wird nach meinem Dafürhalten allerspätestens 2025 passieren. Da gucken mich mal alle ungläubig an und sagen, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Sag doch, rechne doch mal, wenn wir 23, 24, 25 jeweils um 10% organisch wachsen, was wir mehr als bewiesen haben, dass es selbst in schwierigen Zeiten möglich ist und gleichzeitig noch die M&A-Strategie so fortsetzen, dass, sagen wir mal, Volumen on top von 150 Millionen oder mehr dazukommt, dann sind wir schon bei der Milliarde. Ich sage immer, das ist eigentlich nur noch durch Selbstmord zu verhindern, dass wir da hinkommen.
Ja, und das wollen wir nicht hoffen. Also von daher wirklich eine absolute Erfolgsstrategie on speed, wenn ich das sagen darf. Wie hält man denn jetzt aber, weil ihr kauft so viel zusammen, was hält denn diesen Laden dann zusammen? Also was schweißt denn, weil, ne, dann würde ich jetzt mal fragen nach einer Integrationsstrategie. Also was ist die Post-Merger-Strategie? Weil nur Lead the Category ist ja schön, aber sich dann da so ein neues Logo, neue Farben, neue Reporting-Linien da mitzuspielen. Was macht das aus bei euch? Oder wie haltet ihr das zusammen?
Ja, das ist die ganz große Frage tatsächlich, Christian. Wir sind von der Hypothese ausgegangen, dass wir funktionsfähige Firmen kaufen, die eine gute Geschäftsführung haben, die alle im Feuer stehen und ganz nah am Markt sind und schnelle Entscheidungen treffen können. Und wir haben gesagt, na gut, wenn ich jetzt diese Firmen zu einer Gruppe addiere, dann muss ich es schaffen, dass diese Dynamik aus den zugekauften Einheiten nicht verschwindet, sondern vielleicht sogar zusätzlich weiter angefeuert wird. Und dann muss ich etwas addieren, was die notwendigen Synergien schafft. Die Lösung war, zu sagen, wir sind eine Schnellbootflotte. Das heißt also, wir haben starke Geschäftsführer in den einzelnen Entities, die auf ihre Kunden, auf ihre Märkte, auf ihre Geografien spezialisiert sind. Und wir haben dann eine ganz kleine, ich sag jetzt mal, Headquarters-Gruppe, die bei unter 20 Leuten liegt für dieses Volumen, wo wir uns auf die Themen konzentrieren, die wirklich gruppenweit Vorteile generieren. Also nicht Das ist mein Leitspruch immer. Wir sind ein Unkonzern. Das hat mal unser CFO erfunden, der Johannes Fuß. Es hat nach wie vor Gültigkeit. Wir sind ein Unkonzern. Das heißt, jeden Tag landen auf unserem Schreibtisch Ideen, was wir gruppenweit harmonisieren und standardisieren können. Zum Beispiel ein ERP-System. Da sage ich immer, wem nutzt es, wenn wir in Summe ein ERP-System haben, außer den Softwareanbietern, die diese Einführung machen und dabei reich werden. Und uns legt es warm, lahm.
Ja,
oder warum nicht ein Ausbildungsprogramm, sage ich, bringt uns überhaupt gar nichts, außer dass wir jetzt viele, viele interne Workshops haben und uns nicht mehr um das Eigentliche kümmern, nämlich die richtigen Auszubildenden zu gewinnen und hinterher erstklassig auszubilden. Also, wir fokussieren uns auf Synergien im Bereich Einkauf, im Bereich Finanzen, im Bereich Operations, im Bereich Sales. Und da gibt es jeweils eine Person, die das gruppenweit orchestriert. Die operativen Mannschaften, mit denen diese Gruppenfunktionen arbeiten, die sitzen aber lokal in den Schnellbooten. Das sind nicht irgendwelche Stabsfunktionen. Also die Einkaufsleute, die sitzen in den einzelnen Schnellbooten und werden gesteuert auf Basis von einer Real-Time Business Intelligence Software von dem Christoph Antener, diesem Mitarbeiter Nummer zwei, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der genau weiß, wo sind die Bedarfe, wo gibt es Knappheiten, wo muss ich reinspringen, wo machen wir das nächste Benchmark, um die Lieferanten nochmal nach unten zu verhandeln. Das ist im Prinzip die Logik hinter dem Ganzen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Heißt aber auch, Christian, dass in dem Moment, wo ein neues Gruppenmitglied an Bord kommt, wie jetzt als letztes die Kanadier, dass einen Tag nach Closing ist der erste PMI, also Post-Merger Integration Workshop, wo wir alle wesentlichen Themen durchgehen. Wie wird euer ERP-System so eingeführt, dass wir monatlich eure Abschlüsse und eure Zahlen in genau der Logik haben, wie wir sie im Konzern brauchen.
Insgesamt
wie
brauchen,
flöhen wir eure Lieferanten durch, jetzt ab Tag 1, um alle erstmal, es gibt ja viele Überschneidungen bei Lieferanten, auf dieselben Konditionen zu bringen, wie wir sie bei Katek haben. Und das Gleiche passiert im Bereich Sales, wo wir ein weltweites CRM-System nutzen, Salesforce.com, wo wir immer die Pipeline im Griff haben. Und genau das Gleiche passiert in den anderen gerade genannten Bereichen.
Ich finde das sehr beeindruckend. Ihr geht sozusagen neue Wege und macht Dinge, die andere eigentlich immer sagen, muss man machen. Ne? Ich glaube, dass also ihr stellt sozusagen immer den Status quo in Frage und geht das, ne, das Thema One ERP, ich weiß nicht, wie viele Konzerne ich auch schon begleiten durfte bei diesem Thema, die dann in 100 Millionen Euro Projekten versinken, sozusagen.
Genau.
Und wenn es dann irgendwann noch aufs operative Geschäft geht, dann freuen sich alle wahnsinnig. Und am Ende wissen wir auch, wirklich funktionieren tut es im seltensten Fall. Ne? Das ist der Punkt. Aber das ist ja eine Mindset-Frage. Am Ende.
Ja, das ist eine Mindset-Frage. Christian, das ist eine Mindset-Frage der Führung und da sprichst du jetzt ein ganz wichtiges Thema an. Denn, also du hast ja vorhin so ein bisschen meine Vita erzählt. Ich habe ja lange Jahre für wirklich große Konzerne in Managementfunktionen gearbeitet.
Ja.
Siemens, Dell, wie sie alle heißen, British Telekom. Und ich habe halt auch sozusagen als CEO ganz kleiner Firmen gearbeitet, wie die Enfone AG, wie die B2X, die du genannt hast. Das heißt also, ich habe die Vor- und Nachteile von großen Konzernen genauso kennengelernt wie von kleinen. Und mich hatte ein großer Venture Capital Firma hat mich mal gefragt und hat gesagt, Rainer, sind jetzt eigentlich die großen oder die kleinen Unternehmen schneller? Und dann habe ich gesagt, ehrlich gesagt, keiner von beiden. Und das ist genau das Problem. Warum? Die großen Unternehmen brauchen wahnsinnig lange, um Entscheidungen zu treffen. Wenn sie aber getroffen haben, dann drehen sich die Entscheidung getroffen haben, um und stellen fest, ich habe unendliche Ressourcen, die das jetzt umsetzen. Bei den Startups und den kleinen Unternehmen ist genau umgekehrt. Da gibt es zwar sehr, sehr schnell eine Entscheidung, aber wenn man dann denjenigen sucht, der es umsetzt, dann sieht man, der ist schon in zig anderen Projekten irgendwie verplant.
Absolut.
So. Und was mich getrieben hat von Anfang an war, ein richtig großes Unternehmen, einen Marktführer zu kreieren, der aber die Vorteile beider Unternehmen vereint und die Nachteile im Prinzip beider Unternehmensformen oder Größen weitestgehend sozusagen versucht zu beherrschen oder sogar zu negieren. Und das ist eigentlich das große spannende Experiment, was wir gerade in der Katek-Gruppe hier übernehmen. Und toi, 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 bisher funktioniert das ziemlich gut.
Kann ich mir vorstellen. Macht auch, glaube ich, viel Spaß. Und man merkt dir ja auch den Enthusiasmus an. Wenn das so vorangeht, ne, dann, ja, dann gibt das nochmal einen extra Push. Und ich glaube, dann auch Teil einer solchen Erfolgsgeschichte zu sein, ne, für ein, ich sage jetzt mal, ein lokales Management von mir aus morgen auch in Kanada und an so einer Erfolgsgeschichte mitarbeiten zu können, aber trotzdem Freiraum zu haben, selber eigenständig zu handeln, ne, in der P&L-Verantwortung vielleicht. Das macht einen Unterschied, ne?
Das macht den Unterschied und dafür brauchst du aber auch die richtigen Leute. Also wir brauchen ja zum Beispiel weder auf der Geschäftsführungsebene der einzelnen Einheiten, der die Schnellbootkapitäne dürfen keine Schnellbootkapitäne sein, die sagen, naja, das ist mein Schnellboot und eigentlich arbeite ich mit den anderen Schnellbooten nicht zusammen und schon gar nicht mit dem Flottillenkommandoboot, sondern ich fahre mein Ding und fahre in die Richtung, was ich Ding und ansonsten schaue ich, dass ich irgendwie die Leute mir vom Leibe halte. Mhm. So jemand, der hat keinen Erfolg bei uns und würde sehr, sehr schnell aussortiert werden. Mhm. Das Gleiche gilt aber auch für die Leute, die bei uns in der Gruppe eine Rolle spielen. Also wir brauchen hier sozusagen nicht die Scottish Highlander, die sagen, also ich sag jetzt, wo es lang geht und der ganze Rest interessiert mich im Prinzip nicht, sondern wir brauchen Leute, die, sagen wir mal, durch ihre Brillanz, durch ihre Sachlichkeit überzeugen und durch ihre Persönlichkeit überzeugen und dann gemeinsam mit den Gruppenmitgliedern die richtigen Dinge partnerschaftlich anschieben. Das heißt also, unsere beiden Dimensionen der Matrix, die Schnellbootkommandeure auf der einen Seite und die Leute, die auf dem Flottenschiff sitzen, das sind gleichberechtigte Partner, die alle an, wie wir es immer nennen, Team Blue glauben und an die Cuttex-Story und das gemeinsam hinbekommen würden. Da geht es nicht darum, wer jetzt hier irgendwie das meiste Testosteron hat oder sich durchsetzt gegenüber den anderen. Solche Leute sortieren sich selber sehr, sehr schnell aus und bisher ist es uns eigentlich gelungen, das sehr, sehr gering zu halten.
Also würde ich sagen, ne, morgen gibt es ganz viele Bewerbungen, nachdem der Podcast raus ist.
Gerne.
Weil da glaube ich, viele mit an Bord kommen würden, denn wenn wir in die großen Konzerne schauen, die wollen alle, ne, die wollen Entrepreneurship in den einzelnen Einheiten, die geben die P&L-Verantwortung gerne wieder zurück, bauen wieder ein paar Divisionen auf, aber sind dann häufig trotzdem in ihrer, ja, zentralen Steuerungswut oder Kontrollwahn, je nachdem, wie man es nennt, dann auch ein bisschen gefangen. Aber das heißt, ihr müsst dabei ja auch, also ihr arbeitet sehr stark im Team. Das ist ein sehr, sehr starker Teamgedanke, wo auch immer wieder neue Player hinzukommen. Hast du da einen Tipp? Was ist da das Erfolgsgeheimnis eigentlich? Wie arbeitet ihr daran? In Workshops, habt ihr da ein Führungsmodell? Was ist da so dein Leitmotiv?
Also das Leitmotiv ist zunächst mal, dass wir, dass jeder alle Informationen haben muss. Und das fängt damit an, dass wir ein verhältnismäßig großes Senior Management Team haben, das jeden Montag um 17 Uhr, das ist übrigens auch bewusst keine Videokonferenz, sondern ist bewusst eine Audiokonferenz, weil einfach die Erwartungshaltung ist, egal ob jemand gerade im Auto sitzt oder gerade nochmal um die Ecke geht, um irgendwie die Würstel fürs Abendessen zu holen, dass der sich einwählt, ja, unkompliziert einwählt, wo dann ich auf der einen Seite erzähle, wo wir stehen bei wichtigen M&A-Projekten, also alles ganz offen geteilt, wo es Personalveränderungen gibt etc. Und wir dann in der Regel, je nachdem, wo wir im Monat stehen, entweder einmal durch die Gruppenmitglieder durchgehen, wo jeder dann kurz mal darlegt, wie der bisherige Monat gelaufen ist. Oder wenn es keine News gibt, dann ist ein sehr beliebtes Format bei uns für die Montagscalls das Thema Hit and Shit of the Week, wo also im Prinzip jeder ganz offen mit den anderen teilt, was ist der größte Mist, der passiert ist die letzte Woche oder den ich vielleicht auch selber verbockt habe und was ist der größte Erfolg und das Positivste die letzte Woche und dann geht's durch diese völlig unterschiedlichen Einheiten einmal durch. Der ganze Call dauert immer maximal eine Stunde, also 17 bis 18 Uhr jeden Montag, heute ist wieder einer. Das hält schon mal insofern alle zusammen, weil man auf jede Woche schon mal einmal mindestens in Kontakt ist und von allen alles Wichtige hört. So. Und dann, was leider jetzt in der ganzen Corona-Zeit und der Hektik viel zu kurz gekommen ist, ist dann natürlich das persönliche Treffen. Das findet sehr stark bilateral statt. Aber wir machen regelmäßig Workshops auf der Senior Management Team Ebene und auch unten drunter natürlich, dass die Einkaufsteams sich treffen, dass die Sales Teams sich treffen, die Marketing Teams sich treffen. Also ein Stück weit kaskadieren. Und das ist ein Thema, was wir gerade auch nochmal jetzt in neuer Zusammensetzung, weil wir so viele mehr geworden sind, jetzt nochmal neu, ich sag jetzt mal, anschieben müssen, weil es natürlich extra Zeit ist, die jeder extra investieren muss, aber einfach unglaublich wichtig ist für das gleiche Verständnis und den Gruppenzusammenhalt. Also dieses Team Blue Gefühl, was wir auch versuchen, über Social Media zu transportieren und was, wo auch unsere Leute einfach dahinter stehen. Dieses Team Blue Gefühl muss auch jetzt in der Größe, die ich gerade beschrieben habe, in Richtung auf die 1 Milliarde unbedingt beibehalten werden, weil das ist das, was auch unsere Kunden spüren und was am Ende des Tages den Unterschied macht.
Sehr schön. Und ich habe ein Beispiel, denn so sind wir zusammengekommen. Der Klaus hat uns hier zusammengebracht. Mit Klaus habe ich zusammen den MBA gemacht. Und also für mich ist Klaus Team Blue definitiv. Und von daher ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also von daher nochmal an dich, Klaus. Vielen, vielen Dank, dass das hier heute geklappt hat. Jetzt habt ihr schon so viel erreicht und ihr habt auch sehr hohe Ziele. Und es macht merklich Spaß, wenn ich das sagen darf. Aber was würdest du, wenn du jetzt, ist so eine klassische Frage, die ich gerne immer in unseren Explorationsinterviews stelle, wenn wir bei Kunden unterwegs sind, du hast 3 Wünsche frei. Was würdest du anders machen?
Erstens, leider eine Erfahrung, die ich schon so häufig gemacht habe in meinem Berufsleben und das war es, was man immer macht. Also ich habe noch nie bereut, einen Personal-Change gemacht zu haben im Management. Ich habe aber immer wieder bereut, ihn nicht schnell genug gemacht zu haben. Und das ist jetzt auch der Fall und ist ehrlich gesagt noch viel mehr der Fall, weil man einfach in der Anfangsphase von so einem kleinen Unternehmen hat man viele Leute, die genau zu diesem kleinen Unternehmen und in der Struktur passen, wo aber einfach irgendwann, sag jetzt mal, die Schuhe zu groß werden, wenn das Unternehmen so schnell wächst. Das heißt, das ist aber korrigiert. Ich wünschte, ich hätte einiges früher gemacht. Wir sind aber gerade dabei, jetzt in diesem Jahr noch bis Ende 2022 einige personelle Changes durchzuführen, um gewappnet zu sein für die
Zukunft.
Also für die Zukunft, absolut. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, wie jedes Unternehmen in unserer Branche, leiden wir extrem unter dem Thema Materialknappheit und die ganzen Kollateralschäden, die es dadurch gibt. Und ich selber wünschte, ich hätte im Herbst letzten Jahres Unkenrufe, ich sag jetzt mal, mehr Glauben geschenkt, die gesagt haben, dass das nicht nach 1-2 Quartalen vorbeigeht, sondern dass das 4, vielleicht 6 Quartale dauern wird. Das heißt, wir haben viel zu spät reagiert, das steigende Thema Lagerbestand so rigoros anzugreifen, wie wir es gemacht hätten, wenn wir gewusst hätten, dass es so lange dauert. Die Folge ist, dass wir genauso doof dastehen, wie momentan alle in der Branche, dass nämlich also sehr, sehr viel von unseren flüssigen Mitteln in Lagerbeständen steckt. Das ist im Moment, das ist nicht kritisch deshalb, weil auch die Auftragsbestände sehr, sehr hoch sind. Aber es bindet flüssige Mittel, die ich eigentlich auch bräuchte für meine M&A-Strategie. Also da hätte ich gerne viel, viel schneller gehandelt. Und das dritte Thema, was ich mir persönlich auch ein bisschen ankreide, ist, wir hatten einen zu großen Fokus in den letzten Quartal oder seit Beginn in dem Thema, ich sag mal, Neukundengewinnung. Und haben zu wenig strategische Gedanken darauf verwendet, wie wir mit strategischen Accountplänen und ähnlichen Dingen mehr unsere Bestandskunden, die ja schon mal treue Team Blue-Fans sind, entsprechend weiterentwickeln. Die haben sich trotzdem hervorragend entwickelt. Ich glaube aber, dass dort für die Zukunft noch viel, viel mehr Wachstum drin liegt. Denn jeder unserer Kunden ist ja ein Legacy-Kunde, der irgendwann mal mit einem dieser Schnellboote angefangen hat zu arbeiten. Das heißt aber, der hat auch nur einen Teilaspekt aus dieser Value-Chain abgedeckt.
Das er überhaupt kennt,
Wir waren bisher überhaupt nicht gut darin, da liegt aber ein Riesenpotenzial jetzt für die Zukunft darin, all diesen Legacy-Kunden, auch die ganzen anderen Elemente, die wir mittlerweile abdecken, geografisch und von der Value-Chain anzubieten. Und da haben wir beträchtlichen Nachholbedarf noch.
Sehr schön. Also eine echt gute, prall gefüllte Wunschliste an der Stelle. Und wir sind am Ende unseres Podcasts, Rainer. Vielen, vielen Dank für diese wirklich grandiosen Einblicke. Ich glaube, das wird viele unserer Hörer wirklich, wirklich freuen. Und du bekommst mit Sicherheit die ein oder andere Mail, wo sich da jemand mal was abschauen will. Ich glaube, ihr seid da wirklich ein Role Model und seid da unterwegs. Und um daraus nochmal vielleicht auch Nutzen für die Hörer zu ziehen, haben wir am Schluss ja immer zum Abschluss einen kleinen Ratschlag, den wir von von unseren Gästen gerne haben wollen. Und ja, was würdest du denn, ich nenne das jetzt mal Gründern vielleicht auch raten, die wirklich hoch hinaus wollen?
Wirklich groß denken. Wirklich groß denken. Mhm. Wenn wir nicht als kleiner hässlicher Zwerg uns damals übrigens gegen das Anraten einer Marketingagentur den Claim gegeben hätten, und das Negativbeispiel war dann immer Mercedes im Sinne von das Beste oder nichts. Mhm. So nach dem Motto, wenn man scheitert, dann ist die Fallhöhe viel größer. Ich glaube aber, dass es gerade auch in Zeiten, als wir noch klein und hässlich waren, als Polarstern, als Nordstern der ganzen Organisation gedient hat und auch den Kunden transportiert hat, was eigentlich unser Anspruch ist, und sie uns auch daran gemessen haben, was uns natürlich auch wieder geholfen hat zu verbessern. Mhm. Also wirklich groß denken, wo kann ich denn in 5 Jahren stehen, und alles darauf ausrichten und nicht klein, klein, immer nur 3 Wochen vorwärts denken. Wer klein, klein denkt, wird am Ende des Tages auch klein, klein bleiben.
Und den Mut haben wir heute gespürt. Von daher, Rainer, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für alle Hörer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ihr könnt uns gerne bewerten bei Apple. Ihr könnt gerne bei Spotify uns abonnieren. Und ich sag nochmal, Rainer, vielen, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg auf eurem Weg zum Lead the Category, zum Marktführer in Europa. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Christian. Hat Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du mir die Bewerbung weiterleitest.
Ja, sehr gerne. Ciao.
Ciao.
Werbung. Am 16. Mai ist es wieder soweit. Unser Strategy Summit findet statt. Die Strategiekonferenz für echte Strategiemacherinnen im deutschsprachigen Raum. Dafür haben wir wirklich ein tolles Programm zusammengeschraubt mit echten Strategiemacherinnen von der Front, die euch zeigen werden, wie ihr Strategie digital noch einfach besser machen könnt. Dafür haben wir unter anderem Speaker wie Mark Pollock, CEO der Trenkwalder Gruppe, und Rüdiger Rath, CEO der Cancom Gruppe, mit am Start in Düsseldorf bei Infosys im Tech and Innovation Center. Was müsst ihr jetzt noch tun? Geht auf unsere Seite, findet ihr auch in den Shownotes, www.strategy-summit.de, und sichert euch jetzt euer Ticket mit dem Gutscheincode COMMUNITY10. Community, alles groß geschrieben, und 10 als Ziffer. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns in Düsseldorf. Ende der Werbung.